Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge des Frankfurter Kranz zusammen mit Eva. Hallo Eva.
Hallo Britt-Marie. Hallo zusammen.
Ja, wir haben viel zu besprechen, beziehungsweise eine Hauptnews zu besprechen. Und das ist auch unser Juwel der Woche, der Folge. Denn in Dänemark gab es die, ich hätte jetzt fast Krönung gesagt, es war ja keine Krönung im klassischen Sinne, sondern die Thronübergabe von Königin Margrethe an Kronprinz Frederik, der jetzt offiziell damit König Frederik X. ist.
Stimmt, ja. Ja, es gibt ja so klassische Namen im dänischen Königshaus. Margarete für die Damen, aber Frederik oder Christian.
Und die wechseln sich immer ab. Also jeder zweite heißt Christian oder Frederik. Es ist immer König Christian, König Frederik. König Christian, König Frederik. Aber es ist ein Kreuz, wenn du über die redest. Ich höre nämlich auch einen schwedischen Royal Podcast von quasi der schwedischen Bunte. Und die haben halt versucht, so ein bisschen aufzudröseln, wie das mit den letzten 3-4 Generationen ist, weil die halt auch über den Großvater gesprochen haben und über den Urgroßvater. Und dann ging es immer so, also König Christian, der so und so vielte, also der Großvater, und König Frederik, also der so und so vielte, also der Opa. Und dann geht das immer so hin und her. Sie haben immer so erklären müssen, wer dazu. Weil ganz ehrlich, wenn der sagt, König Christian der 8. und König Christian der 7. und König Christian der 9., keine Ahnung, wer das war, ob das der Großvater war, der Opa oder der Uropa oder so. Und das war total witzig. Und ich dachte, wow, da haben die sich echt gut durchnavigiert. Und dann mussten die am Ende selber lachen, weil die gesagt haben, so viele Christians und Friedrichs, da wirst du ja irre, wenn du über die reden musst.
Absolut. Ich meine, sie sind glücklich, weil es sind zwei schöne Namen. Also es ist jetzt nichts, was wie, ne? Also du hast immer Glück, egal was du triffst irgendwie als Thronfolger. Ja. Aber ich fand es so witzig bei Margarete, die zweite. Und wenn du dir überlegst, wer bei Margarete die erste, darfst du recht lange nach hinten gehen.
Ja.
Margarete der ersten, Kalmarer Union, Geschichte, Geschi-Liebhaber erinnern sich. Das ist schon ein bisschen her. Das finde ich halt so krass, ne, diese Kontinuitäten. Also bei Frederik Christian ist es halt so, okay, einer wird es schon sein. Aber bei Margarete war es halt schon so, okay.
Ja, es ist schon
blätter mal
krass.
Ganz weit nach hinten, ne?
Ja. Ja, also Margrethe hat offiziell den Thron übergeben. Naja, und wie ist das Ganze vor sich gegangen? Wir haben es letztes Mal ja schon ein bisschen umrissen. Es gab also das große Treffen mit dem Staatsrat. Margrethe hat ihre Abdankung unterschrieben und Frederik hat dann tatsächlich, hatte einen großen Symbolwert, weil Margrethe ist dann aufgestanden. Sie war also an der Spitze des Tisches, hat sie gesessen, am Kopf, weißt du, so wie das halt sich gehört für die Königin und den Staatsoberhaupt, also das Royale, nicht das Politische. Ja. Und dann ist sie aufgestanden, ist an die Seite getreten und hat wirklich so eine auffordernde Geste gemacht nach dem Motto, setz dich zu ihrem Sohn. Und du hast echt gesehen, wie er kurz gezögert hat, weil der wollte halt, glaube ich, einfach nicht so seiner Mutter sich vor die Nase platzen. Ja, genau. Und dann hat sie nochmal gesagt, komm quasi so. Und dann ist er aufgestanden und hat so ein bisschen so leicht sich angebeugt, verbeugt vor der Mama, hat sich dann hingestellt, hat sich gesetzt und Margrethe hat dann noch ihren Gehstock von ihrem Enkel bekommen. Das war seine Aufgabe.
Das fand ich sehr süß.
Ja, aber da war von vornherein, haben sie halt gesagt, du gibst da auch mal da den Stock. Das fand ich irgendwie so, oh Gott. Ja, und dann haben die echt also einfach quasi einmal Sitze getauscht. Also Frederik hat sich an die Spitze gesetzt, genau. Margrethe hat sich umgedreht, sie ist zur Tür gegangen, hat sich dann nochmal vor der Tür umgedreht, hat den gesamten Raum angeguckt, also den ganzen Staatsrat, der ja da echt entscheidend auch politisch ist, und hat gesagt, lang lebe der König.
Oh, und dann hat sie
Gott bewahre den König. Und dann hat sie die Tür geöffnet und ist mit diesen weit offenen Flügeltüren ist sie dann raus und du hast halt so ein Foto gesehen, also das hat ja die Kamera alles eingefangen, es gibt so ein Foto, wo halt er im Vordergrund an diesem Kopf sitzt, als neuer König und sie im Hintergrund halt mit dem Rücken zu ihm verschwommen weggeht. Und ich meine, ein noch größeres Symbolfoto als dieses hätte es nicht geben können, oder? Also sehr symbolträchtig.
Ja, vor allen Dingen, wie sie dann aber auch noch so mit dieser Stimme, und ich glaube, sie hat auch ein bisschen Wasser in den Augen gehabt, dann gesagt hat, Gott bewahre den König. Oh Gott.
Ja, also ich habe auch gedacht, jetzt fängt sie gleich an zu weinen. Also das war wirklich, man hat es wirklich gehört. Und ich dachte so, wow, also es war irgendwie schon so, Und danach muss man aber sagen, fand ich, ging es sehr, sehr fröhlich weiter.
Ja.
Dann sind die halt zum Palast gefahren und hatten dann ihren klassischen Auftritt auf dem Balkon. Also zuerst Frederik alleine mit der, ich sag jetzt mal, Bundeskanzlerin in Anführungszeichen.
Ja, Ministerpräsidentin oder wie auch, ne?
Deren Aufgabe ist es, so ist es traditionell eben, am Mikrofon dann nochmal zu sagen, so, also Leute, jetzt haben wir einen neuen König. Und dann ruft sie nach Norden, Süden, Osten und Westen. Sie dreht sich immer einmal in die entsprechende Windrichtung, ruft sie halt quasi den neuen König aus. Aber diesmal hat sie es anders gemacht als beim letzten Mal bei Margarete. Da hat tatsächlich der in alle vier Himmelsrichtungen gerufen, also auch in den Palast rein. Und diesmal hat sie, diesmal hat sie sich aber nicht umgedreht und in den Palast reingerufen, sondern hat nur nach rechts, links und halt nach vorne. Ja, und dann kam Frederik raus und du hast halt gesehen, seine Antrittsrede quasi, dass der total gerührt war und wirklich, also fast geweint hätte und sich immer wieder so die Tränen weggewischt hat. Und ganz ehrlich, das hat mich total erinnert an seine Hochzeit.
Ja!
Da war der ja auch so wahnsinnig gerührt. Ich erinnere mich noch, wir haben die beide ja zusammen bei unserer Dänisch-Lektorin gesehen, auf dem Sofa quasi. Und wir waren alle super gerührt und wir hätten auch alle fast geweint. Und es war so, oh mein Gott, es war so.
Also bei der hübschen Braut, da hätte ich auch geweint.
Ja.
Aber der ist auch ein bisschen nah am Wasser gebaut. Und das meine ich aber positiv. Also das ist jemand, der seine Emotionen zeigt und da, also wie gesagt, da auch sich nicht schämt. Und ich finde das total schön.
Ja, genau. Ich fand das auch sehr herzerweichend, sehr rührend. Naja, und dann habe ich da eben auch gestanden und habe ein bisschen, war sehr gerührt. Ich habe jetzt nicht geweint, so weit ging die Liebe nicht. Es war nicht Schweden. Aber aber es war schon rührend genug. Naja, und dann hat er halt seine Rede gehalten und dann hat er irgendwie so wirklich so zusammengekrumpelten Zettel irgendwie aus der Tasche gezogen. Und
ich dachte so,
ich dachte so, Junge, ganz ehrlich, weil die Staatsministerin, also die Staatspräsidentin, also die Bundeskanzlerin quasi, die hatte wirklich so total schön laminierte blaue Karten noch mit dem royalen Zeichen hinten drauf. Und ich dachte, Junge, hätte nicht mal das Büro von der Ministerin, da hätte das dir nicht auch mal ein paar Karten zur Verfügung stellen können. Und da hatte diese so verkrumpelten weißen Zettel. Und du hast gemerkt, was ich auch total süß fand, er war schon sehr, sehr nervös vor dieser Rede. Das hat man gemerkt. Er hat sie dann souverän präsentiert. Und was hat er gesagt? Danke für eure Liebe. Ich bin euer König, bla bla. Und dann hat er noch sein Motto und so. Aber ja, also hat halt einfach Danke gesagt und herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Und so. Und aber er krumpelte dann diesen Zettel so in der Hand und er zitterte auch ein bisschen mit der Hand. Also du hast schon gesehen, dass er so ein bisschen sehr, sehr nervös war. Stimmlich war es okay. Und dann hat er etwas gemacht, wo ich doch so lachen musste. Ich meinte, oh mein Gott, Hot Prince. We're serving Hot Prince today. Er hat nämlich die Brille rausgeholt, bevor er angefangen hat, diese Redezeit. Ich dachte so, oh mein Gott, Brillenkink, hallo. Aber ich dachte auch
alle
gleichzeitig,
nicht
genau, ich dachte nämlich auch gleichzeitig, oh mein Gott, der wird alt. Weißt du? Und das war so ein bisschen so ein Zugeständnis auch nach dem Motto, Leute, ich liebe euch, aber ohne Brille kann ich diese Rede nicht halten.
Ja. Nee, aber ich fand das auch total sympathisch. Ich meine, als Laie, wenn man da unten steht, würde man sagen, so, mein Gott, also die paar Zeilen, die kannst du auch noch irgendwie, eigentlich könntest du die auch auswendig sagen.
Ja.
Aber das gab es ja auch bei der Krönung von Charles, wo Prinz William dann auch, der hatte dann ja, weißt du, als Charles dann dieses goldene Gewand anhatte und
diesen Eid
und so weiter, wo du auch denkst, okay, das ist jetzt intellektuell nicht überfordernd, wenn du die paar Zeilen noch dir draufpackst. Aber ich glaube, man darf da einfach nicht unterschätzen den Druck, unter denen die stehen. Und wenn du es da vermasselst, ist halt richtig mies, ne?
Ja.
Und deswegen,
du hast ja gesehen, wie oft das Video eingespielt wurde von Margarete, als die zur Königin ausgerufen wurde.
Ja, ja.
Also über ihr Leben lang, aber jetzt auch einfach in den letzten paar Jahren. Ja, ja.
Und es war ja, glaube ich, auch, also so hatte ich das rausgelesen, auch nicht ganz klar, wie Frederik aufgenommen wird. Also, dass die beliebt sind, klar, aber wie beliebt? Und ich meine, Margarete ist halt einfach so eine Hausmarke, ne? Also, das ist halt wirklich, wenn die kommt, ist die Butze rappelvoll, weil die Leute sie lieben einfach. Ja, sie ist Dänemark. Und das war bei Frederik jetzt noch nicht so ganz klar. Da gab es ja auch so ein paar Stimmen, die gesagt haben, boah, ist der überhaupt royal genug und dies, das, jenes.
Ja, ja.
Ich kann mir schon vorstellen, dass da auch ein gewisser Druck ist. Weißt du, wenn da nur ein paar Hanseln stehen oder dies oder nicht, ja? Und das war ja, da kommen wir ja später noch zu, dann ganz anders, ne?
Also wir können ja gleich nochmal über die Familie reden. Ich möchte aber noch eins erwähnen, und zwar den Wahlspruch, den er sich gewählt hat, weil da haben wir irgendwie alle drauf gewartet. Und sein Wahlspruch ist: verbunden, verpflichtet für das Königreich Dänemark. Und interessanterweise ist das der erste Wahlspruch seit, ich weiß nicht wie viele Generationen von dänischen Königinnen und Königen, in dem Gott nicht vorkommt.
Ja, er hat ja auch gesagt, irgendwie hat von einer höheren Macht oder irgendwie sowas, was uns zusammenhält oder, weil er hat ja gesagt, also ich brauche eure Unterstützung, ich brauche die Unterstützung von der Familie und ich weiß gar nicht mehr, wie er es genau gesagt hat.
Ja, die Mama hat da auch nochmal natürlich erwähnt und wie toll und überhaupt, genau.
Ja, und dann so, aber dann etwas Höheres, was uns da alle zusammenhält. Also ich weiß nicht, wie hält er es mit der Religion, das die Gretchenfrage, das weiß ich bei ihm nicht, aber man kann es natürlich auch so werten, dass er eben vielleicht hier sagen wollte, okay, du hast in Skandinavien, Dänemark sicherlich auch eine relativ hohe Anzahl an Menschen, die überhaupt nicht an Gott glauben, also die nicht religiös sind.
Ja.
Plus, es gibt natürlich auch nicht mehr wie vor einigen Jahrhunderten eine sehr homogene Gesellschaft, sondern du hast verschiedene Religionen, die auch in Dänemark zu Hause sind und wo er vielleicht nicht gleich mit dem christlichen Gott um die Ecke kommen wollte. Ja, also so, weil es natürlich eine starke Assoziation hat dann zum christlichen Gott und nicht zum jüdischen, muslimischen oder Gottheiten, die je nachdem.
Indischen, ja. Genau. Ich verstehe, ja genau. Also das habe ich mir auch gedacht. Plus, es ist tatsächlich einfach eine andere Ära für Rivers. Es ist einfach nicht mehr die gleiche Generation wie die Mutter. Und das ist, ja, das gehört einfach dazu.
Ja, sehr gottesfürchtig war, ne? Oder ist, sie seht ja noch, ne? Aber die als sehr fromm auch bekannt ist. Ich weiß gar nicht, da muss ich sagen, habe ich einen Error. Wie ist das denn? Ist der dänische König oder Monarch auch Vorsitzender der nationalen Kirche?
Ich habe keine Ahnung.
Weil
da ist ein Loch, ich google mal.
Ja, weil in England hast du das ja so, dass tatsächlich, also da muss der Monarch auf Gott schwören, mehr oder weniger, weil er ist Vorsitzender der anglikanischen Kirche.
Ich kann es dir nicht sagen, aber mal gucken.
Ja, also recherchieren wir nach. Aber wie gesagt, ich glaube, das war eher so ein Bemühen um Inklusion, dass da...
Genau. Ja, und das fand ich aber sehr interessant. Vor allen Dingen auch im Vergleich, ehrlich gesagt, fand ich Margaretes Motto ein bisschen knackiger. Das war nämlich Gottes Hilfe, die Liebe des Volkes und Dänemarks Stärke. Auf Dänisch klingt's besser. Ich kann es jetzt nur schwedisch aussprechen, sorry, aber Guds hjälp, Volkes Kärlekhet, Danmarks Styrke. Das war so... Weißt du, so knackig, kurz. Und im Gegensatz dazu eben eher mit verbunden, verpflichtet für das Königreich Dänemark. Das ist schon so ein bisschen, ja,
Stein.
Also es hätte, ja, und auch irgendwie zu lang und ich brauche was Knackiges, Kurzes. Auf der anderen Seite, ja, ist okay. Also das war sein Motto. Und naja, und dann kam natürlich die Familie noch dazu, denn er hat dann natürlich noch ganz lange in die Bevölkerung gewunken und Dänemark, ganz Dänemark war auf der Straße. Es war unglaublich.
Also gefühlt auf jeden Fall, wenn du die Bilder gesehen hast, aus der Luft.
Voll.
Wahnsinn, ja.
Ja, und das hat mich auch total gefreut, weil man weiß ja nicht, ja, du hast schon gesagt, er ist beliebt, er ist nicht so beliebt natürlich wie seine Mutter und er ist auch nicht so beliebt wie seine Frau, aber zwischen seiner Frau und seiner Mutter rutscht er da quasi so auf der gleichen Spur mit rein, sozusagen.
Ja,
also hat er Glück gehabt, so damit so in die Popularitätswelle mit rein zu rutschen. Und ja, und dann hat er natürlich erstmal ganz, ganz doll in die Bevölkerung gewunken und was ich total witzig finde, in Deutschland ruft man ja, wenn man Hurra ruft, also um jemanden zu loben, ruft man dreimal Hurra. In Schweden ist schon anders, ruft man viermal Hurra. Aber in Dänemark, für den König, ruft man neunmal Hurra.
Das
war so, Hurra, Hurra, Hurra. Und so hat das gehört, gar nicht mehr auf. Und ich so, wann hören die denn auf? Also mir war das nicht klar, dass die dann neunmal Hurra am Stück rufen.
Ja, immer eins mehr als
ja, ja, genau. Ja, naja, also die Familie kam dann dazu, zuerst natürlich Mary.
Ja.
Und sie, ganz in weiß gekleidet, sah natürlich wieder wahnsinnig toll aus. Die Frau ist halt einfach, ja, das ist halt eine schöne Frau.
Klasse, sie ist schön, sie hat Klasse. Ich fand es fast ein bisschen bräutlich.
Ja, also nicht nur ein bisschen. Das Weiße war halt extrem. Also es hatte schon so echt so Hochzeits-Vibes. Es war schon ziemlich.
Andererseits Camilla auch.
Also richtig, das habe ich nämlich auch gedacht, ob das vielleicht ein Ding ist, so ein inoffizielles Ding nach dem Motto, wir tragen weiß, auch um vielleicht so eine Art Neustart zu symbolisieren.
Ja, definitiv. Du wirst ja neu geboren. Du bist nicht mehr der Kronprinz oder Kronprinzessin, sondern auf einmal eine ganz andere Position. Ich glaube schon, dass es so eine Art Cut ist.
Ja.
Bei ihnen kommt halt noch dazu, es gab ja da auch Kommentatoren, da wird ja dann immer unheimlich viel auch reingedeutelt, so von wegen mit dieser Affäre, da haben wir auch schon drüber gesprochen.
Ja, ja.
Dass das so ein bisschen jetzt Erinnerung ist wieder an diese Trauung und das Glück, die glückliche Zeit, dies, das, jenes und so ein bisschen das Ganze wegbürsten und, ne, wir sind.
Genau, genau.
Es
ja,
gab ja,
ja
dann
ja,
auch
natürlich.
Den Bussi und so.
Richtig, das war nämlich was, womit keiner gerechnet hat. Die beiden haben dann zusammen eben in die Bevölkerung gewunken. Als sie rausgekommen ist, finde ich, hat man wirklich auch von der Lautstärke her gehört, dass dieser Jubel der Bevölkerung nochmal so richtig hochgebrandet ist. Und ich so, wow, okay. Und es war aber echt keine Konkurrenz oder so zwischen den beiden, sondern Fredrik hat sich einfach gefreut. Und ich finde, Mary hat sich auch entsprechend zurückgehalten und hat ihn in den Mittelpunkt gestellt. Ja. Weil ich meine, er ist ja König. Wenn sie gewollt hätte, hätte sie ihm den Thunder stehlen können auf dem Balkon, ja. Also ich meine, die Bevölkerung liebt sie, würde ich behaupten, mehr. Aber nichtsdestotrotz hat sie das echt schön gemacht. Die beiden haben Händchen gehalten, haben gewunken und dann tatsächlich sich ein bisschen unterhalten und dann wieder gewunken und so und auch irgendwie die ganze Zeit so umarmt. Also es war so, weißt du, so Arm in Arm und dann tatsächlich geküsst. Und alle unten wirklich, oh mein Gott, sie haben sich geküsst. Und es war so süß, weil ich habe später Aufzeichnungen gesehen von den dänischen Reportern, im schwedischen Fernsehen, von den dänischen Reportern. Und du hast im Hintergrund nur gehört, als dieser Kuss eben über die Kamerabildschirme ging, wie sämtliche Reporter im Hintergrund und die dänischen auch so, sie haben sich geküsst, oh mein Gott, ein Kuss, was ist wirklich so völlig,
ja, und, ja, ja.
Ja, es war natürlich sehr symbolisch. Du hast es gesagt, ich glaube, es war tatsächlich auch, um so ein bisschen diesen Gerüchten entgegenzutreten. Mm-mm. Wir sind eben, und zu zeigen, wir sind eine Einheit. Und aber dadurch, dass natürlich sie dieses weiße Kleid anhatte und dann ja, dieser Kuss auf dem Balkon, das war doch eigentlich wie eine zweite Hochzeit, oder?
Absolut, absolut. Du hast auch Bilder gesehen von den Kindern. Also in einer Kameraeinstellung war die so ein bisschen schärfer gestellt. Und du siehst Isabella, die Tochter, so, oh.
Ja, aber die andere Tochter, die hat so ein bisschen die Miene verzogen. Also weißt du, so diese klassische Reaktion der Kids, wenn die Eltern sich küssen. So die einen so, rollt die Augen, die andere so, ja, wie süß. Ne, das war nämlich noch eine Überraschung, dass die Familie noch dazugekommen ist auf dem Balkon. Denn die war offiziell gar nicht mit eingeplant gewesen. Also die stand in keinem Protokoll und nichts. Und die kamen alle Kinder mit auf den Balkon und haben dann auch noch mit in die Menge gewunken.
Ich glaube, das hängt aber einfach auch mit dem Familienverständnis von Mary und Frederick zusammen. Also erstens, dass er eben Manns genug ist, das muss man, glaube ich, einfach mal so sagen, das zu ertragen, beziehungsweise sich auch damit zu freuen, dass seine Frau eben so beliebt ist. Du siehst es ja bei Charles und Diana war
das
nicht so.
Das ging
nicht
eben
so,
nicht,
ja?
Genau.
Ja,
und ganz ehrlich, der weiß auch ganz genau, dass der super viel Glück hat mit Mary und die bringt ihm ja echt Popularität, ja. Also.
Und auch so, ich glaube, die Frau einfach Thunder, ne? Die ist Rückgrat da auch und allein das, es hat so was Freudianisches gehabt, ne? So seine Mutter und seine Frau, als du das so gesagt hast.
Schon
aber
bisschen,
ja. Ich glaube, er weiß sehr, also oder jeder schlaue Mann weiß, was er an diesen beiden hätte.
Sagen wir nur so, Gott sei Dank sieht seine Frau nicht aus wie seine Mutter, weil die Situation haben wir ja bei Karl Philipp. Das ist dann schon so ein bisschen
schwierig.
Ja.
Genau. Nee, aber da ist er wirklich manns genug oder emanzipiert genug, dass da auch sich dran zu erfreuen. Und es gibt ja auch eben diese, ja, wie soll ich sagen, das war vielleicht auch eine Generationengeschichte, dass Margarete sich nicht so um ihre Kinder oder auch die beiden, also nicht nur Margarete, Quatsch, also Margarete und ihr Mann Hendrik, Prinz Hendrik, sich eben nicht so oder zumindest Hendrik auch sehr autoritär um seine Kinder gekümmert hat. Und ich glaube,
und es war aber üblich bis zum,
bis
zum 6. Lebensjahr oder so, wurden die nur von Nannies erzogen. Also die sind den Eltern abends zum Gute-Nacht-Kuss sagen quasi vorgeführt worden. Und
Adel.
Richtig. Aber war normal. Also das klingt für uns extrem. Und dazu kam aber jetzt unglücklicherweise im dänischen Königshaus noch, dass halt Prinz Hendrik einfach auch ein sehr autoritärer Typ war. Das heißt, das in der Kombination mit der Erziehung, die sowieso schon etwas in Anführungszeichen lieblos war und dann noch jemand,
oder
der sowieso autoritär, sowieso noch autoritär eingestellt ist, das ist halt echt nicht einfach und es gibt ja auch wirklich kritische Aussagen dazu von beiden Seiten.
Ja, genau.
Aber die also haben sich dann im Alter, muss man auch sagen, damit versöhnt und auch mit dem Vater und so weiter, aber es war nicht einfach, ja.
Genau. Und ich glaube, das war dann schon auch eine bewusste Entscheidung, mit den Kindern dieses Leben so zu führen, also sehr wie wir das Bürgerliche kennen, als nah zusammen wirklich. Das war Margrethe ja auch wichtig, dass sie da die Zeit haben. Und dann das aber auch zu zeigen wie gesagt, das sind nicht nur Worte, ne? Ich brauche die Unterstützung meiner Frau, meiner Familie und von euch, sondern dass er sie alle zusammenbringt, dass sie ihn stützen und dass sie aber auch Teil des Ganzen sind, ne? Und ich finde das echt schön. Und ich fand auch schön zum Beispiel, dass sein Bruder dabei war.
Ja, also, aber das wäre meine nächste Frage an dich gewesen. Also, ich tut mir leid, dass ich jetzt unterbreche, aber ich muss kurz mal sagen, also die Kids waren dann da und es war alles super gut. Dass Christian als jetzt nächster Kronprinz dann da auch auf den Balkon mitkommt, damit haben wir gerechnet. Mit dem Rest eher weniger, aber das war alles sehr, sehr nett und es wirkte alles sehr harmonisch. Und was ich aber schön fand, war, dass Mary und die Kids sich dann echt zurückgezogen haben und dann Freddick einfach echt noch alleine die letzten 5 Minuten oder 10 Minuten gegeben haben, damit er, weil er ist ja König geworden, er steht ja im Mittelpunkt, wirklich nochmal das so genießen kann. Und das war wirklich, es war irgendwie alles rundum gelungen und passte super. Und ich fand übrigens auch, dass alle Kinder toll aussahen. Wobei, also die älteste Tochter hatte quasi so ein ähnliches Kleid wie Mary an, nur in Rot. Und die jüngste Tochter trägt jetzt aktuell übrigens, wenn man sich alle möglichen Auftritte anguckt, sämtliche Mäntel auf, die Mary mal getragen hat. Was super ist, weil Mary hat immer voll elegante Mäntel in allen Farben. Was bedeutet, sie kann lange Auftritte machen mit den Mänteln ihrer Mutter. Wobei, sie ist 13. Also das ist jetzt nicht so, als ob sie da irgendwie, weißt du? Also sie muss jetzt sich noch keine großen Gedanken um Styling machen. Aber nichtsdestotrotz, das war alles sehr, sehr schön. Auch der Schmuck, den Mary getragen hat, war sehr sentimental mit Anknüpfung eben an Familie etc. und so, also es war alles schon sehr, sehr bedacht gewählt. Und meine Frage an dich noch, bevor wir jetzt da weitergehen, meine Frage an dich in Bezug auf die Familie war und auch auf den Kuss, gehst du davon aus, das war spontan oder gehst du davon aus, weil ich gehe davon aus, dass es schon alles ein bisschen geplant war?
Tatsächlich glaube ich nicht, dass es geplant war, weil du siehst, er will sie einmal küssen und sie zieht aber irgendwie so weg, sie guckt irgendwo anders hin und dann schafft er es aber noch und kann sie dann küssen und sie küsst sie auch zurück und so weiter und so fort, ne? So weiter. Deswegen, Mary ist jemand, wenn da steht im Skript küssen, dann gibt dir dem auch den Hollywood-Bussi, ja?
Ah, okay.
Deswegen, das wäre meine Theorie zu sagen, das war von ihm so ein, ach komm, Baby.
Okay. Ich habe halt gedacht, so, vielleicht haben sie auch einfach nur darüber gesprochen, dass sie halt einfach eine Einheit auf dem Balkon präsentieren sollen, so auch, und dann kam der Rest mehr oder minder natürlich vielleicht. Ja,
du weißt, er ist ein emotionaler Typ. Also von daher würde ich es eher so interpretieren.
Ja, okay. Aber wir waren ja eigentlich jetzt, also das war Kinder und so und wo habe ich dich unterbrochen? Du wolltest zum Bruder. Es war ja im Vorhinein so ein kleiner Skandal. Ich meine, da sind ja die Fronten etwas verhärtet zwischen auch den Brüdern, aufgrund auch der Position natürlich, dass die Frage war, oder es war andersrum, es war eigentlich klar, dass Joachim mit seiner Frau Marie und Kinder wusste man nicht, aber die beiden, dass die kommen. Und dann im Vorhinein hat Marie aber gesagt, nein, sie bleibt daheim bei den Kindern. Ich meine, die leben in den USA, in Washington. Er hat natürlich gesagt, er kommt. Ich meine, ganz ehrlich, er muss kommen. Also er muss da sein, ja. Aber die Tatsache, dass Marie nicht dabei war und auch die Kinder nicht, weil normalerweise ist es dem Königshaus immer eine Einheit nach außen gewesen, bis zu diesem Vorfall mit der Titelaberkennung.
Ja.
Wenn ihr da mehr wissen wollt, hört euch die letzte Folge an, da haben wir drüber geredet. Und ja, und dass aber sein Bruder da war toll, das hast du schon gesagt, aber dass nur sein Bruder da war, finde ich, war schon so ein Geschmäckle in dem Ganzen.
Ja, aber denk dran, wie war das mit Catherine, die nicht, also jetzt
ans Bett der Queen gekommen ist oder was?
Ja. Weil Kinder abgeholt werden von der Schule oder so.
Naja,
also. Ich weiß, aber es ist eine gesichtswahrende Geschichte. Die Schule.
Ja.
Und ja, ganz ehrlich, er ist wichtiger als seine Frau, zumindest für das Zeremoniell, ja. Von daher würde ich da jetzt erstmal sagen, no hard feelings, solange die Brüder sich da wieder einigen. Und man hat es ja am zweiten Tag gesehen, also am Tag danach ging es ja ins Parlament, wo dann auch nochmal Königs da vorgestellt wurde und so, ne? Und da war er auch dabei und du siehst Aufnahmen vor dem Parlament im Schneesturm. Also das ist, die hatten da echt Glück mit der
Krönung. Hallo, Nordeuropa. Ja.
Ich weiß. Na, da hatten sie halt echt Glück am Tag davor, dass es da nicht so geschneit hat. Naja, und auf jeden Fall, da war das ganz herzlich. Da hat auch mit der Mutti dann irgendwie Bussi und sonst wie. Also das wirkte für mich jetzt nicht wie, oh mein Gott, lass uns den Sommer zusammen verbringen, aber als wesentlich wärmer als noch vor Wochen, Monaten.
Das stimmt. Und die Kamera hat auch voll drauf gehalten, zumindest das, was man sehen konnte, während der Geschichte auf dem Balkon, wie dann der Bruder geguckt hat. Und er wirkte jetzt nicht böse oder so. Er wirkte halt aber schon sehr ernsthaft, auch für die Situation natürlich, ja. Und es sind Bilder veröffentlicht worden übrigens. Es gab ja einen Fotografen, der natürlich alles festgehalten hat, auch von drinnen. Und es gibt Bilder von drinnen raus fotografiert, wo man den Rücken der beiden sieht, wie sie auf dem Balkon stehen. Das ist natürlich ein hübsches Bild, aber es gibt auch ein Bild, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo Mary und die Kinder quasi ihm zuschauen, wie er seine Rede hält und verkündet, dass er eben jetzt der König ist. Und da stehen die echt so in so einer Raut zusammen und halten sich irgendwie alle fest und haben die Hände gegenseitig auf den Schultern. Und ich glaube, das ist wirklich eine natürliche Pose in dem Moment. Das ist nicht gestellt oder so. Aber dieses Bild ist so krass. Und ich dachte erst, das wäre ein offizielles Bild. Und also es ist ein offizielles Bild, aber ich dachte erst, das wäre so gestellt. Aber nee, so standen die einfach zusammen, so wirklich auch richtig als eine Einheit, vielleicht auch intuitiv. Und ich dachte so, wow, okay. Ja, also alle Kinder und Mary auf dem Bild zusammen. Ja.
Ja, ich meine, das ist halt immer schwierig, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? Drum, in der bürgerlichen Familie strebst du danach, dass alle Kinder gleich behandelt werden, ja? Jeder, du hast jeden gleich lieb, jeder soll die gleichen Chancen haben, dies, das, jenes. Und da ist es halt einfach, ja, so vorgegeben, dass der Erstgeborene oder die Erstgeborene, je nach Monarchiegesetzen, eine Sonderstellung hat. Und immer letztendlich, später wird vor dem geknickst. Ja? Oder sich verbeugt. Und das sind schon so Sachen, das macht mit der Familiendynamik sehr viel. Siehst du ja ganz missraten bei den Windsors,
wo das
ziemlich in die Hose gegangen ist. Wo es anscheinend besser läuft, ist Norwegen, Schweden und bei Dänemark sind wir im Heilungsprozess.
Ja, das ist schön formuliert.
Weil ich glaube, das war nochmal einfach ein Dämpfer, dieses, ja, ich weiß, ich bin nicht der Kronprinz, ich bin zweite Geige, aber dann nochmal so alles wegzubekommen, ist halt hatte ich auch nochmal so ein ordentlicher Dämpfer. Aber ich glaube, da sind wir auch in einem, wie gesagt, Heilungsprozess. Zumal, glaube ich, auch alle Beteiligten wissen, auch die Kinder, das, was das alles mit sich bringt.
Ja.
Und dass die Schonfrist, wenn du so willst, jetzt vorbei ist. Ne? Also das gibt's halt nicht mehr die Omi, die den Hauptteil macht und die Eltern springen ein, dies, das, jenes, sondern das ist jetzt halt volle Kanne. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass die als Einheit einfach als Kinder da so zusammengehalten haben. Das ist ja nichts Schlimmes, um Gottes Willen, ne? Aber es ist einfach ein Einschnitt, der jetzt passiert. Und von daher hoffe ich, dass sie sich auch diese Einheit bewahren können, auch wenn Christian, dass sie es schaffen, ihn da so zu unterstützen. So wie das jetzt Elizabeth und Margaret in England zum Beispiel auch der Fall war, ne?
Also ich denke, er wird ja jetzt sowieso erstmal ein bisschen low-key mal ein Band durchschneiden hier oder so. Der konzentriert sich erstmal auf sein Studium. Aber er hat halt natürlich jetzt die Position des Kronprinzen. Da kann er nicht sich ganz rausziehen, wie er es vorher konnte. Ja.
Genau.
Aber insgesamt fand ich, war es eine sehr schöne Thronübergabe. Ist irgendwie, die Dänen waren auch wirklich total begeistert. Und was ich richtig toll fand war, und das war in dem Sinne dann wirklich auch eine richtige Entscheidung von Margrethe, finde ich, es war durch die Bank weg einfach eine fröhliche Stimmung.
Ja.
Und das war deswegen, weil eben keiner gestorben ist. Denn normalerweise ist es ja so, der vorherige König oder die vorherige Königin stirbt und daraufhin bekommt der neue Herrscher den Thron. Und bei Margrethe war das ja so traurig, weil ihr Vater ja gerade gestorben war. Die stand in Trauerkleidung auf dem Balkon, als sie verkündet hat, sie ist die neue Königin. Und hier war es so, dadurch, dass keiner gestorben ist, finde ich, konnte man sich so irgendwie dem Ganzen fröhlich hingeben und so war es auch. Die Dänen waren total begeistert, also ganz Dänemark war da und hat gejubelt. Leute standen da irgendwie mit roten Umhängen und Kronen auf dem Kopf und die Brauerei in Kopenhagen hatte wie zu allen möglichen Feiertagsanlässen wieder ein extra Jubiläumsbier gebraut und also die haben irgendwie alle gefeiert. Es war so eine richtig positive Stimmung auf den Straßen überall und das fand ich zur Abwechslung in Anführungszeichen mal wirklich richtig gut.
Nee, absolut. Ne? Es war unaufgeregt schön. Also kein Wahnsinn, so.
Ja, es war natürlich nicht vergleichbar. Pomp und Circumstances war es nicht und vor allen Dingen auch nicht vergleichbar natürlich mit Großbritannien, aber es war trotzdem sehr skandinavisch.
Sehr skandinavisch, sehr schön, finde ich. Also wie die da so, und ich glaube, das war auch für Mary und Frederick einfach schön zu sehen, wie die da wirklich in der Menschenmenge gebadet haben, da wie die da mit ihrer Kutsche da irgendwie durch mussten und so. Ich fand das wirklich ganz, ganz toll, wie die das gemacht haben. Der Personal Touch, dass es nicht so ist wie in UK, ist ganz klar. Aber ja, also ich fand das wirklich rundum gelungen und das hat also führt für mich auch dazu, dass sie für mich zu den absoluten Lieblingskönigshäusern gehören, weil die das einfach gut hinkriegen, ja.
Und was ich ein bisschen überraschend fand, sage ich dir tatsächlich, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass vielleicht als letztes, in der letzten Minute oder so, dass vielleicht Margarete nochmal auf dem Balkon auftaucht. Ist
gelutscht.
Aber ich wollte nämlich gerade sagen, aber das ist natürlich absichtlich so gewählt, dass sie sich nach dem Staatsrat komplett rausgezogen hat und auf den Bildern nur noch der neue König zu sehen war.
Ja.
Und das ist natürlich eine kluge Entscheidung, aber trotzdem habe ich gedacht, wir sehen sie vielleicht in irgendeinem Zusammenhang noch und wenn es bei der Abendgala beim Essen oder so war. Und ich meine, ja, sie war da, aber keine Bilder. Und das finde ich wirklich sehr, sehr interessant als auch bewusste Entscheidung den Medien gegenüber. Ja.
Finde ich sehr gut. Persönlich finde ich das sehr, sehr gut, weil sonst hättest du, Achtung, Freud, halt wieder wirklich so der Schatten der Vorgängerin, er muss sich ja lösen.
Natürlich.
Und das eigene machen. Und das ist halt das Doofe, wenn du so willst, wenn dein Vorgänger abdankt.
Nicht tot,
der ist halt, genau. Nicht, ja, er ist halt noch da. Und das ist immer der Referenz. Boden. Das ist ja auch wenn er tot ist, dann gibt's es auch, ja, aber trotzdem, du hast es ja auch gesehen bei Dings, keine Ahnung, beim Papst irgendwie, als Benedikt ja. und Franziskus, das ist immer irgendwie so ein bisschen, und von daher glaube ich, tut sie sehr gut daran, sich jetzt erstmal Füße hoch und dann sich neuen Projekten, privaten Projekten widmen.
Ja, wenn dann tatsächlich mal ein Termin kommt, dann macht sie das auch. Zum Beispiel jetzt Anfang Februar wird eine Schule eingeweiht und die bekommt halt den Namen von ihrem Mann, nämlich Prinz-Hendrik-Schule. Und da wird sie dann da sein und wird die einweihen. Ja, das heißt, so kleine ausgewählte Termine macht sie weiterhin. Sie ist also nicht komplett weg vom Fenster, aber ansonsten widmet sich ihrer privaten Geschichten und so. Und es ist ja auch gut so. Aber ich wollte nur sagen, jetzt im Februar zum Beispiel ist dann gleich wieder ein Termin, wo sie wieder auftaucht. Das ist also nicht so ganz weg. Plus, das dänische Fernsehen hat verkündet, dass es quasi eine Art dänische The Crown geben wird, in dem es um das Leben von Margrethe geht.
Oh, sie haben ja auch da ein paar Jahrzehnte.
Ja, genau. Also es soll tatsächlich in den 40ern anfangen und dann quasi bis jetzt gehen. Und ja, also ich bin sehr gespannt. Und es sind prestigeträchtige Namen damit verknüpft im dänischen Fernsehen. Also wirklich erfolgreiche Macher von anderen Serien. Und ich, ich mal gucken. Ja, sehr schön. Nee, also insgesamt war das wirklich alles super positiv. Und ich habe das auch live geguckt und ich war ganz begeistert. Und ja, alles toll. Wirklich.
Genau. Ja, also das war Dänemark.
Ich glaube, wir müssen vielleicht eine kurze Geschichte einlegen mit den Royals in Großbritannien. Die sind nämlich alle krank.
Ja, also, krass. Aber wirklich krass, finde ich.
Charles, beziehungsweise können ja mal anfangen. Also am wichtigsten ist Charles. Der ist aktuell gerade jetzt im Krankenhaus. Und zwar hat er eine vergrößerte Prostata und wird da operiert. Und Camilla hat auch schon betont, ihm geht's gut und man soll sich keine Gedanken machen und so weiter. Und ich sag halt nur, ist das nicht die typische alte Männerkrankheit. Also Prostata ist natürlich so ein Ding. Und vergrößerte Prostata sowieso, das ist irgendwie, ja, das ist halt, ich sag jetzt mal typisch alter Mann, oder? So. Und irgendwie beruhigt mich das auch, dass auch Charles davon nicht gefeit ist. Der ist halt auch einfach nur ein alter Mann, auch wenn er ein König ist.
Ein älterer, ein gesetzter älterer Herr, sagen wir es mal so. Was ich aber total cool fand, war, also erstens, ich meine, vergrößerte Prostata ist jetzt nicht die coolste Krankheit, die du dir holen kannst.
Du meinst, dass sie jemanden haben, worum es geht.
Ja, genau. Also ich meine, Krankheit nie cool. Prostata ist dann halt auch nochmal so eher so, oh, okay.
Ja.
Aber dass er das gesagt hat, fand ich extremst cool, weil, also nicht, dass es irgendjemand großartig was angeht, aber A, wollte er seinen Landsleuten sagen, Leute, alles halb so wild, ich gehe zwar ins Krankenhaus, aber die Welt geht nicht unter. Ihr habt mich noch ein bisschen. Plus, er wollte damit ja auch ein Bewusstsein schaffen oder andere Männer animieren, entweder über die Krankheit zu sprechen oder auch zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen. Und die britische, sag man da, Prostata-Gesellschaft, wie auch immer, ne?
Oder Kampf gegen Krebs oder was auch immer, genau.
Ja, aber ne, ja, die haben sich auch bedankt, weil ich glaube, mehr als die Hälfte, also die Besucherzahlen auf ihrer Seite gingen um mehr als die Hälfte hoch. Und da sieht man dann halt auch mal, was es bringt tatsächlich, wenn Offizielle oder Celebrities kann man in dem Fall nicht sagen, aber wenn Menschen, die in der Gesellschaft stehen, über solche Themen auch sprechen, dass es wirklich ein Bewusstsein schafft oder das Bewusstsein schärft dafür, dass es da Vorsorgeuntersuchungen gibt etc. pp. Also das hast du ja in Deutschland auch. Ich sag nur die Burda-Stiftung für Darmkrebs und so weiter und so fort.
Ja.
Und so, also das ist extrem wichtig. Und von daher fand ich das super cool, dass er das auch mit so einer, ja, wirklich doofen oder nicht so coolen Krankheit macht. Fand ich super.
Ja,
und ich wünsche ihm natürlich
das
alles,
ich auch,
alles
genau.
Gute.
Und ich denke, wir werden vom Buckingham Palace erst wieder was hören, wenn alles gut vorbei ist. Ja. Und das wird jetzt im Laufe der nächsten 1-2 Tage der Fall sein. Das heißt, das ist soweit quasi check. Dann hatten wir Kate. Das war eine Überraschungsnachricht, mit der irgendwie keiner gerechnet hat. Weil das alles wirklich unter der Decke gehalten wurde. Da wusste irgendwie keiner im Vorhinein was in der Öffentlichkeit. Da kam eine Pressemitteilung plötzlich, in der es hieß, sie sei jetzt also im Krankenhaus wegen einer Unterleibs-OP oder einer Bauch-OP. Und das ist so ein bisschen Unterleib/Bauch, das ist, glaube ich, das gleiche Wort. Genau, Bauchraum-OP. Und sie wird bis Ostern ausfallen. Und ich dachte so, bis Ostern? Also das ist ja schon, das sind 3 Monate. Also 2,5, 3 Monate.
Ja, aber weißt ja nicht, was es ist.
Ja, eben. Und jetzt haben nämlich alle spekuliert, was ist es denn? Was ist es denn? Ich meine, Bauchraum, das kann alles sein. Das kann der Blinddarm sein, wobei man da nicht 3 Monate ausfällt. Das kann aber auch zum Beispiel irgendwas, ich sag jetzt mal so eine Frauenkrankheit sein, in Anführungszeichen. Das kann auch irgendwie Gebärmutter sein. Oder du weißt ja nicht, was es ist. Es können auch wie heißt es hier, wenn du in der Gebärmutter und so kannst du das haben oder wenn du
Zysten oder
ja,
was?
Zysten, ja, genau, wenn das, du Zysten hast oder irgendwas. So. Aber auch das sind Dinge, die sind eigentlich schnell erledigt. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen überrascht über diese 3 Monate auf der anderen Seite. Und da stelle ich ja ehrlich gesagt Kate auch ein bisschen, dass sie das ausnutzt, dann zu sagen, oh, wir machen nochmal einen Monat länger Urlaub. Mhm. Aber ja, das ist irgendwie so ein bisschen überraschend und alle spekulieren und keiner weiß. Und aber angeblich geht's ihr gut.
Angeblich geht's ihr gut und auch da muss man halt sagen, es ist immer, also es wurde ja immer so ein bisschen verglichen, ne? Der eine sagt's, sie sagt's nicht. Sie hat, finde ich, jedes Recht auf Privatsphäre und wenn sie das nicht sagen möchte, möchte sie es nicht sagen, fertig, aus. Vielleicht sagt sie es später mal. Also du hast es ja auch bei Sarah Ferguson gehabt, Fergie, die über ihre Brustkrebserkrankung später gesprochen hat.
Eben, ja.
Genau, um da auch Bewusstsein zu schaffen. Wenn jemand wie sie halt ins Krankenhaus muss, kannst du das nicht so verheimlichen wie bei einer Fergie, die dann vielleicht auch ambulant behandelt wurde oder so. Ne? Also das lässt sich nicht vermeiden, dass die Medien das mitbekommen. Aber ich finde, das muss man ihr überlassen, wie sie das machen möchte. Und ganz ehrlich, solange man nicht weiß, was es ist, soll sie sich da ausruhen, dies, das, jenes. Und es ist alles spekulativ, ne?
Ja.
Wenn sie die Zeit braucht, braucht sie die Zeit. Und ich sag mal so, auch wenn du Nannies hast mit Kids und so weiter, ja, viel Spaß beim Ausruhen.
Naja, also jetzt war es halt, ja, aber jetzt war es so gewesen, also sie ist ja jetzt quasi schon eine Woche mehr oder minder im Krankenhaus. Hm. Und ob die OP ist, glaube ich, auch schon, hat schon stattgefunden. Ich weiß gar nicht, da wird gar nichts gesagt
längst,
irgendwie,
längst,
genau. Ja, und erholt sich jetzt dann quasi und wird dann also und kommt dann auch irgendwann heim. Und das Ding ist aber gewesen, dass dann die Presse sich natürlich draufgestürzt hat und gesagt hat, oh mein Gott, sie ist schon seit 7 Tagen im Krankenhaus und William hat sie kein einziges Mal besucht. Also da wurde schon irgendwie so denen nachgeunkt, dass da irgendwie vielleicht Eheprobleme wären oder so, was weiß ich. Und daraufhin hat dann wirklich einen Tag später William so wirklich so ein Paparazzi-Stroll gemacht, so wie man das aus Hollywood kennt, wirklich und dann so ein 15-Minuten-Besuch. Es war jetzt auch nicht besonders lang. Also ich habe das Gefühl, der ist nur wirklich vorgefahren, damit die Presse ihn sieht. Und dann war auch die Spekulation, weil es eben so ein kurzer Besuch war, ob die vielleicht gar nicht in diesem Krankenhaus gelegen ist, wo er hingefahren ist, sondern dass sie das der Presse vorspielt und sie eigentlich in Wirklichkeit schon daheim bei Mama ist, weil viele gesagt haben, ach, vielleicht lässt sie sich dann bei ihren Eltern irgendwie so ein bisschen umhegen und pflegen und so. Man weiß es nicht. Aber das wurde ihm halt vorgeworfen und dann plötzlich, was wir auch super selten zu sehen kriegen, und dann plötzlich irgendwie einen Tag später hat er dann bildgewaltig die Kinder zur Schule gefahren und ich dachte so, okay, wow, hallo, also ganz ehrlich, das nehme ich dir jetzt nicht ab. Also es war so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, auch um die Presse zu beruhigen und das Ganze irgendwie ja zum Verstummen zu bringen. Ja, ich weiß es nicht. Also ich fand interessant, dass ich darauf gestürzt wurde. Aber vielleicht einfach, weil man auch nicht weiß, was sie hat.
Genau, weil sonst in der Mangelung an Infos. Weil es ist zum Beispiel auch bekannt, dass Charles sie besucht hat im Krankenhaus. Und davon gibt es keine Bilder, ne?
Gestern erst, und zwar auf seinem Weg ins Krankenhaus selbst. Der ist gestern ins Krankenhaus gefahren und auf dem Weg dahin hat gesagt, oh, wir besuchen nochmal Kate, weißt du, so. Ich so, okay.
Aber ich glaube, dass sie schon auch Möglichkeiten haben, da, wenn es niemand weiß, da auch so reinzukommen. Und die haben das einfach nur, damit der scheiß Schnack da aufhört, gemacht. Man kennt ja seine Einstellung, also die Einstellung von William zur Presse. Der wird gesagt haben, fuck off, ich mach das jetzt. Und dann ist aber auch Ruhe im Karton, ja. Also könnte ich mir vorstellen.
Also das war Charles, das war Kate. Also beide sind zwar jetzt krank und haben ihre OPs, aber es geht ihnen grundsätzlich gut. Und dann kam aber auch noch eine Nachricht von Fergie, die ja, du hattest schon gesagt, ja eigentlich jetzt gerade erst eine Brustkrebserkrankung hinter sich gebracht hat. Und jetzt hat sie eine Hautkrebsdiagnose bekommen, also schwarzer Hautkrebs, tatsächlich ein Muttermal, das untersucht worden ist. Und tatsächlich also auch ein sehr aggressiver Krebs, der schnell gefährlich werden kann. Und der ist aber wohl auch in sehr frühem Stadium eben entdeckt worden, weil dieses Muttermal halt seltsam aussah und dann untersucht wurde von ihrem Hautarzt und das ist wohl entfernt worden und sie hat auf Instagram ein Foto eingestellt, da war sie in einer Erholungsklinik, ich glaube in der Schweiz oder so, also irgendwo auf jeden Fall im Ausland, wirklich so in den Bergen und sie sah aus wie das blühende Leben, es war unglaublich und ich dachte so, okay, in der Schweiz, hallo, das ist schon sehr elitär und jetzt ist sie aber wieder zu Hause und hat halt wirklich nochmal betont, dass es so wichtig ist, dass man sich früh prüfen lässt, dass sie super dankbar ist, dass es entdeckt worden ist und so früh auch. Und dass sie guter Hoffnung ist, dass alles wirklich gut geht. Und jetzt ist sie halt dann daheim und erholt sich. Und danke nochmal an die Ärzte und so weiter und so fort. Und die interne Quellen sagen halt, dass sie natürlich echt erschüttert war davon, so kurz nach der Brustkrebsdiagnose eben eine weitere Krebsdiagnose zu bekommen, weil es mental natürlich auch super schwierig ist.
Auf jeden Fall.
Aber gleichzeitig betonen diese Quellen auch immer wieder, sie ist halt schon so ein bisschen so eine Stehauffrau und ist jetzt echt auch guten Mutes und stark genug, dass sie sagt, ihr kämpft gegen die Scheiße. Und es sieht ja auch grundsätzlich gut aus, aber weil es halt eben schwarzer Hautkrebs ist, der so aggressiv und gefährlich ist, muss da jetzt echt noch einiges an Nachuntersuchungen stattfinden. Ja. Und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Aber es sieht, sag ich mal, vorsichtig gut aus.
Ja, nee, also Hautkrebs ist doch so eine Scheiße, ey, die braucht kein Mensch.
Ja, und innerhalb jetzt von einem Jahr, also das ist ja wirklich eine Diagnose nach der anderen. Du hast gerade den ersten Mist hinter dir und dann kommt diese Diagnose, da wäre ich auch am Boden zerstört, ich sag's dir ganz ehrlich.
Ja, wobei man natürlich auf der Habenseite ist, das hat jetzt nichts mit dem Brustkrebs zu tun erstmal. Also, also es ist nichts, kein Gestreuen oder sonst wie irgendwie, glaube ich nicht, dass das medizinisch möglich ist. Und also ich habe das auch schon mal gemacht, so diese zweimal, glaube ich schon.
Ich glaube, das soll man auch regelmäßig machen, ja.
Ja, genau. Ja,
sagen wir so. Ich bin da noch schlechter als du.
Weil ist jetzt auch nicht so richtig cool, ehrlich gesagt, weil du musst dich halt da komplett nackig machen und dann also wirklich auch, so, war zu, da wird der Kopf.
Das ist auch super unangenehm, habe ich gehört.
Und sonst wie,
ja.
Naja, ja, was heißt unangenehm? Es ist eher so halt. Manchmal frage ich mich, vielleicht ist es für den Arzt unangenehmer, weil du musst dich halt ausziehen und dann wird halt mit einer Lupe, wird dann halt tatsächlich dein Körper da so abgescannt, ja. Auch, sag ich mal, an Stellen, wo du denkst, da kommt doch gar keine Sonne hin. Aber gut.
Ja, aber ganz ehrlich, dafür bist du dann halt in dieser Spezialität des Berufes daheim. Also dann wirst du halt, wenn du das nicht machen willst, wirst du nicht Hautarzt, dann wirst du, keine Ahnung, Unfallchirurg oder so, weißt du? Also,
ja. Ich sag mal, was sollen da Proktologen sagen oder sonst wie, ne? Es ist
es
halt
wird
einfach
immer einen Grund gegeben haben, warum die Leute in dieser Sparte gelandet sind, sage ich dazu nur.
Ganz genau. Nee, um Gottes Willen. Also da sollte man nicht schamig sein. Die Leute, die da arbeiten, haben das alles schon gesehen und nicht nur einmal. Aber es ist ja, ich glaube, das ist also nicht in dem Sinne körperlich unangenehm, sondern es ist eher so ein ich will mich nicht ausziehen. Aber das ist etwas, wir sind alle große Menschen und da muss man dann auch mal drüber stehen.
Eben.
Vor
und
allen Dingen, wenn's
bringt ja was.
Leben
ja.
retten kann, ganz genau.
Genau, ja. Also das ist auch grundsätzlich positiv. Das heißt, jetzt haben wir einen kranken Charles, eine kranke Kate, eine kranke Fergie. Und interessanterweise, Fergie spielt ja jetzt bei den Working Royals keine Rolle. Aber Charles und Kate, also Kate jetzt eigentlich auch nicht, aber Charles hat halt schon ein Gros der Aufgaben übernommen, sagen wir es mal so. Und ja, William und Kate haben natürlich auch ein bisschen repräsentiert. Und was ich aber jetzt interessant fand, war, dass tatsächlich durch den Ausfall von Charles und natürlich auch von Kate plötzlich so ein riesen Loch entstanden ist. Und die Frage war, wer die Termine übernimmt. Weil es ist ja de facto, dadurch, dass ja, und jetzt muss man sagen, jetzt merkt man, finde ich, auch das Loch, das Meghan und Harry gerissen haben, weil die ja doch als Working Royals, glaube ich, einiges an Terminen hätten abreißen können, dass einfach da jetzt ein Loch ist, was die Termine angeht. Und das meiste übernommen haben jetzt natürlich Anne und Edward und Sophie, aber deren Terminkalender, die sind echt Oberkante, Unterkante, vollgepackt mit Terminen. Die hetzen gerade durch so viele Termine wie schon lange nicht mehr in ihrem Leben, weil sie einfach so viel übernehmen, wie sie können von Charles und von William und Kate. Und die können einfach gar nicht mehr machen. Also so viel mehr Stunden hat der Tag nicht. Und jetzt merkt man echt da, dass diese Lücke ist. Und da frage ich mich auch, was das vielleicht in Zukunft bedeutet, weil es muss ja irgendwas passieren. Andrew ist nicht mehr da. Harry und Meghan sind nicht da und Charles und Kate und William sind auch ausgefallen. Das heißt, es ist eigentlich kaum noch einer da, der die Stellung hält. Die einzigen, die man noch ranziehen könnte, wären, also aktuell sind halt Mike und Sarah Tindall und die haben ja aber beide gesagt, also Sarah Tindall vor allen Dingen, Sarah hat gesagt, sie hat keinen Bock, Working Royal zu sein, natürlich nicht öffentlich vor der Kamera, aber hinter der Kamera weiß man das. Das heißt, die schneidet gerne ab und zu mal hier und da ein Band durch, wenn es um Pferde geht oder sonst irgendwas oder mal um einen Hut, aber so richtig regelmäßig Termine will die nicht wahrnehmen. Das heißt, die ist da raus. Und dann war kurz in der Diskussion, ob vielleicht Beatrice und Eugenie, ob die vielleicht zu Working Royals hochgestuft werden. Aber auch das sieht nicht so aus, als ob das gemacht wird. Ja, und jetzt sieht man eben, dass da so ein bisschen Problematik ist.
Ja. Wobei, also ich weiß nicht, hast du die Coverage mitgekriegt zu Harry und Meghan jetzt in Jamaika?
Ja, das wollte ich auch noch kurz erwähnen.
Ja, ist schon okay.
Also sie sind in Jamaika bei der Premiere von dem
Bob Marley Film
über den Teppich gelaufen, genau. Und ich habe die ganze Zeit versucht herauszufinden, warum sie eigentlich überhaupt in Jamaika waren. Und dann habe ich aber irgendwo gelesen, sie sind eingeladen worden von dem Filmstudio-Chef, der den Film halt produziert hat. Und deswegen waren sie dann halt da. Und jetzt ist natürlich auch die Spekulation, weil Jamaika sich ja aktuell im Begriff befindet, sich von der kolonialen Übermacht Großbritannien halt abzusplitten. Die wollen ja nicht mehr Kolonialmacht sein, dass das auch vielleicht so ein Zeichen war von Harry und Meghan in Bezug auf Großbritannien, so nach dem Motto, wir unterstützen jetzt die Anti-Royalisten. Aber vielleicht ist das echt zu weit gefasst.
Ich glaube, das ist sehr viel zu weit gefasst. Ich glaube, es war so ein bisschen Balsam auf die Seele, weil die da halt sehr warm aufgenommen worden sind, während halt Kate und William, naja, also die wurden da zu dem Governor oder dem Chef da in Jamaica ins Büro zitiert, so von wegen, wir wollen es übrigens loslösen, Tschüsskowski und ja, fuck off, ne, so ungefähr. Das war recht abrupt. Aber ich sage es mal so, man denkt ja immer so, oh, eine Filmpremiere, total glamorous und so weiter. Ne? Ich habe Bilder gesehen aus dem Kinoraum und das war echt traurig. Ne? Also sie halt in diesem super Kleid und so, das sah echt cool aus und so
weiter. Ja, aber auch wieder ein schwarzes Kleid, das war schon so ein bisschen unglamourös. Ich meine, sie sah toll aus, aber...
Ja, aber es war schon recht bauschig und dies, das, jenes, irgendwie das ganze Ding. Ja, aber dann hast du gesehen, da im Kinosaal, ne? Mhm. Das war halt ein hundsgemeiner Kinosaal, da saßen Leute in Schlappen und Strickjacke daneben. Okay. Und sie saß halt auch nicht irgendwie First Row, was du hast so Filmaufnahmen gesehen, war nicht, jetzt fand sie jetzt auch, glaube ich, nett, so richtig cool irgendwie, sondern die Sache hat so dritte, vierte, fünfte Reihe oder so, ja. Und
es am war besten halt noch so, Mitte, wo es besonders toll ist, rein und rauszukommen.
Ja, genau. Nee, und sie halt als einzigste so aufgeplustert oder richtig schick, ja. Und das war so,
I don't know. Nee, das habe ich nicht gesehen, aber ich fand, auf dem Teppich wirkte das alles sehr harmonisch. Ich finde, die beiden wirkten ja unheimlich harmonisch und auch sehr verliebt und sehr, sehr, also sehr innig miteinander. Ich fand bei den vorherigen Auftritten in den letzten paar Jahren, aber vielleicht war das echt noch so ein Nachhall von der ganzen Buchgeschichte und überhaupt und sowieso, da wirkten sie immer so ein bisschen so sehr gehetzt und beobachtet, also als ob sie sich beobachtet fühlen von allen Seiten. Und diesmal fand ich, war das so super relaxed und vielleicht hängt das echt damit zusammen, dass sie in Jamaika sich irgendwie so ein bisschen so out of the limelight gefühlt haben. Weißt du, so ein bisschen raus aus dem Blickwinkel der großen Presse, wobei das ja natürlich nicht der Fall ist. Und ich fand, sie wirkte, und ich weiß, man soll das nicht sagen, weil es gibt nichts Schlimmeres als Bodyshaming. Und es ist ja kein Bodyshaming, aber es ist mir tatsächlich aufgefallen. Ich finde, sie wirkte sehr, sehr dünn. Sie hatte extrem dünne Oberarme. Da habe ich auch gedacht, also sie wirkte gesund, aber es war schon sehr, sehr dünn. Und dann dachte ich so, okay, wow. Ja, aber vielleicht hat auch der Eindruck getäuscht, ich weiß es nicht. Nichtsdestotrotz, ja, die sind also über den roten Teppich gelaufen, genau, und dann hat er ja auch irgendwie noch einen Scherz gemacht über seinen Vater irgendwie, und dann ist die Presse hat sich wieder draufgeschützt von wegen, oh mein Gott, er leidet noch nicht mal mit seinem Vater, der arme Mann muss ins Krankenhaus und er macht einen Scherz. Hallo, also man kann die Dinge ja auch auf die Goldwaage werfen, ja. Das ist natürlich wie immer, ja. Naja, also das geht gerade so ein bisschen im britischen Königshaus um, und aber sonst, wie gesagt, es geht allen gut, und sofern da keiner stirbt, bin ich da eigentlich mache ich wieder keine Sorgen. Was vielleicht noch zu erwähnen wäre, Camilla hat jetzt einen eigenen Podcast, in dem sie aber selbst in dem Sinne nicht vorkommt, sondern sie ist da quasi Patronin, denn sie ist ja jetzt auch, seitdem sie Königin ist, hat sie ja diesen königlichen Buchclub quasi, wo sie ja sich einsetzt für Lesen und Literatur und so weiter und so fort. Und begleitend zu diesem königlichen Buchclub, wo sie monatlich immer Bücher empfiehlt, die zusammengelesen werden, hat sie jetzt auch diesen Podcast The Queen's Reading Room. Und da werden eben verschiedene Autoren, sind dann da im Gespräch. Und zum Beispiel jetzt in der letzten Folge war Joseph Collo und als in der ersten Folge war Ian Rankin. Also es sind schon bekannte Autoren, die da eben so ein bisschen erzählen über, wie das ist mit Literatur und ihr Verhältnis zu Literatur und Büchern und Schreiben und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Also da schmeiße ich euch den Link in die Shownotes. Das ist noch so ein bisschen so ein Herzensprojekt von ihr. Nee, und ansonsten war das eigentlich das, was Großbritannien angeht. Und am Ende möchte ich noch erwähnen, und zwar, wir haben ein paar sehr schöne Fotos die Woche bekommen. Zum einen ein extrem gutes Foto von Charlene, in der sie super herzlich lacht. Wirklich ganz, ganz ungewöhnlich, weil sonst sieht man sie ja immer in diesem Resting-Bitch-Face, wo sie ja eigentlich nicht wirklich was für kann. Sie ist jetzt 46 geworden, also erstmal das, herzlichen Glückwunsch da zum Geburtstag. Und dann gab es Aufnahmen mit ihrer... Was ist das? Was ist denn die Schwester ihres Mannes von ihr? Das ist ihre Schwägerin, gell? Genau, ja. Vom Fight AIDS Monaco Cup, also Fußball. Und da ist sie zusammen mit Prinzessin, die, oh, jetzt muss ich gucken, ja, Prinzessin Stephanie, genau. Also
das ist die verlebt aussehende.
Das ist die
mit Bittere, und das ist...
Richtig, genau, sehr schön. Ja, genau, also die verlebt aussehende, das ist die mit diesem ganzen Zirkus, die mit dem Zirkus unterwegs war und den Zirkus-Knie-Besitzer doch gedatet hat und so. Und die, glaube ich, echtes Leben zu leben weiß. Aber da gibt es total schöne Aufnahmen von den beiden, wo sie sich irgendwie gerade drücken. Einfach so, weil ich weiß nicht, keine Ahnung warum, irgendeinen Grund wird es gegeben haben. Und auch beide wirklich grinsen und so. Und dann dachte ich so, wow, das ist eine Aufnahme, wie ich Charlene sonst in der Öffentlichkeit nie sehe. Das fand ich, also das war irgendwie sehr nett. Da habe ich sehr positiv drauf reagiert. Und ebenfalls ein nettes Foto, was auch überraschend war, war von Prinz Edward, der ja auch so viel Charisma hat wie ein Schluck Wasser. Und der hat den 192-jährige Schildkröte Jonathan besucht auf St. Helena, wo er halt
ja,
da seine Duties erfüllt hat. Und lustigerweise hat diese Schildkröte, weil sie ist ja schon 192 Jahre alt, vor 76 Jahren die Queen getroffen, also Edwards Mutter, und vor 96 Jahren Edwards Großvater, also den Vater der Queen, nämlich König George VI. Und ich dachte so, wie geil ist denn das? Diese Schildkröte hat bald mehr Könige gesehen aus dem britischen Königshaus als der Rest.
Absolut, absolut. Nee, aber ich habe die auch gesehen, von ihren Riesenvieh.
Ja,
meine
großartig.
Güte ist das Ding, also puh.
Wahnsinn, also ich meine, die Schildkröte sieht eigentlich immer gleich aus.
Ja, aber sagen wir es mal so, ich hoffe, dass Edward ein paar Hibiskusblüten dabei hatte, weil das mögen so Riesenschildkröten.
Ja, okay.
Sehr gerne.
Ja.
Ich folge dem sehr. Es gibt doch auch diese, ist es die gleiche Schildkröte? Ich weiß es gar nicht, aber es gibt doch die Darwin, glaube ich, mitgebracht.
Ich glaube, ich bilde mir ein, das sei die gleiche, ja.
Ja, okay. Nee, weil das habe ich irgendwie mal, da hatte die halt, keine Ahnung, 150, wie alt das Vieh halt wurde, ne? Und auf jeden Fall, da gab es irgendein Runder. Und da hat sie nämlich dann auch irgendwie so ein Bouquet bekommen aus Blumen und die weggeatmet, ja. Das Zeug.
Und
na, ich hoffe, er war dabei.
Solche Bilder sind natürlich immer Pressegold, genau. Und ein Bild haben wir auch noch gekriegt, das ist das letzte, das ich erwähnen möchte, aus Norwegen, weil das wirklich eine Überraschung war, auch für Norwegen. Und zwar hat tatsächlich Märtha Louise mit allen ihren drei Töchtern ein Magazincover gemacht für L Norge, also das L-Magazin. Und da ist sie halt drauf in der Mitte, so als Matriarchin, und ihre Töchter um sie herum. Und ja, und also allein die Tatsache, dass erstmal die ganze Familie sich dazu entscheidet, auf ein Cover zu gehen, weil selbst in Norwegen macht das die Königsfamilie nicht. Die sind schon sehr progressiv und liberal und alles, aber das ist schon echt ungewöhnlich. Und dann geben sie natürlich klar auch noch ein längeres Interview im Magazin, wo es halt so um, also es geht im Grunde darum, zu sich selber zu stehen und alleine zu unterstützen, loyal zu sein und so weiter und so fort. Also diese ganzen klassischen Dinge von wegen Selbstsuche, Identität etc. etc. Und man sieht eben Märtha Louise in der Mitte wirklich so als Matriarchin in einem schwarzen schulterfreien Kleid und um sie drumherum ihre Töchter. Wir haben die älteste Maud, die mittlerweile übrigens einen blonden Kurzhaar-Bob irgendwie Kurzhaarfrisur trägt. Ganz ungewöhnlich, die war letztens noch lang und langhaarig und braunhaarig. Die hat wirklich so ein bisschen so, die hat einen Anzug an mit Krawatte und die Augen geschlossen. Und dann haben wir die jüngste, eine jüngere Tochter, Lea, die in so einem schwarzen, schulterlosen Rollkragenpulli da sitzt. Die ist ja mittlerweile bekannt so als Make-up-Influencerin auf Instagram und TikTok. Vor allen Dingen Instagram, die hat auch letztes Jahr, glaube ich, irgendwie den Preis für die Influencer-Newcomerin des Jahres in Norwegen bekommen oder so. Also die hat da irgendwie 130.000 Follower. Keine Ahnung, ob das jetzt besonders viel ist. Ich denke mal für Norwegen und Influencer schon. Und dann haben wir noch die jüngste Tochter. Die ist die einzige, die noch minderjährig sind. Die beiden anderen sind also schon über 18 und können im Grunde machen, was sie wollen. Und die jüngste Tochter, Emma, ja, ist halt, hat so ein weißes Kleidchen an. Und ja, alle sehen sehr harmonisch aus und sind da irgendwie, ja, auch unterwegs. Maud übrigens, die älteste, war auch, habe ich glaube ich erzählt, bei The Masked Singer Norwegen dabei, wo sie ja auch und hat auch jetzt übrigens tritt ein bisschen so in die Fußstapfen ihres Vaters, hat auch eine eigene kleine Kunstausstellung jetzt gehabt und hat auch, habe ich gesehen, ich bin extra auf Instagram nochmal gestalkt, hat so diese, es gibt auch diese Schutzbänder, die im Dunkeln leuchten, wenn Kinder über die Straße gehen oder so, die man so an Rucksäcken hat und so weiter. Und in Norwegen gibt es jedes Jahr, werden die neu designt, dass du ein neues Design kaufen kannst, um die Kinder auch dafür zu begeistern. Und da gibt's ja so diese Armbänder, weißt du, die man so gerade machen kann, dann kann man die so gegen das Handgelenk schlagen und dann röngeln die sich so ums Handgelenk drumherum. Sowas. Und da hat sie jetzt für dieses Jahr oder letztes Jahr dann eben die neueste Auflage designt. Das heißt, so Dinge macht die dann. Also so ein bisschen in Design und Kunst und so ist die unterwegs. Und auch TV hat sie auch hier und da bei der Sendung mitgemacht und so. Während, wie gesagt, die andere mehr auch Influencerin Make-up macht. Und die dritte, wie gesagt, minderjährig, hält sich noch aus allem raus. Ihr Instagram-Account und so ist auch super, ist privat. Aber ich glaube, sie ist im Reitsport sehr aktiv. Ja, also das ist das. Und naja, dieses Cover war echt so eine große Überraschung. Was sagst denn du? Ich habe jetzt ganz viel monologisiert, aber was sagst denn du zu dem Cover?
Ich fand's schön, ganz ehrlich. Also ich meine, sie ist halt, ja, halt das Zirkuspferd da in der Familie und so. Das wirst du sicherlich von Håkon und Mette Marit so nicht bekommen. So ein Cover meine ich. Aber ich fand es also für ihre Verhältnisse und alles sehr, sehr schön, sehr gelungen. Muss ich wirklich ja. sagen.
Also wenn man sich dazu entscheidet, das überhaupt zu machen, weil ja. eigentlich finde ich, hätte man es eigentlich nicht machen sollen, aber egal. Also wenn man sich dazu entscheidet, das zu machen, dann war das schon alles sehr geschmackvoll. Und es genau, ist auch ein schönes genau. Bild und ja, also da kann man echt nichts sagen. Ja, und Elle ist ja jetzt auch ein Magazin, finde ich, das hat ja schon auch ein bisschen Stellung. Es ist ja nicht so, als ob das jetzt die Bunte ist oder so.
Eben, das wollte ich gerade sagen. Also das ist, wenn dann wenn es schon sein muss, dann genau, ist es okay. Genau, so, ne?
Ja. Ja, wunderbar. Dann meine letzte Frage an dich. Hast du noch was zu empfehlen?
Etwas komplett Unroyales. Es ist auch, glaube ich, nicht cool, es zu empfehlen. Aber es
okay.
ist,
es macht mir eins diesen 8, was ich übrigens gerade gucke.
Ja, leider, also komplett andere Richtung.
Okay.
Ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich mit großer Begeisterung Yellowstone auf Netflix gesehen habe.
Mit Kevin Costner.
Mit Kevin Costner und, wen ich ja super finde, Wes Bentley, okay. der, das ist aus American Beauty, der Nachbarsjunge, falls den noch
ich
jemand
google
kennt.
Ich google ihn mal kurz, ich weiß gerade nicht, wer es ist. Ah, okay. Ja, jetzt kann ich ihn sehen.
Genau, der Nachbarsjunge und der spielt da quasi so den Love-to-Hate, ja, Antagonisten. Und ja, es ist halt sehr Cowboy, es ist Montana und es ist immer protect the family und so die ganze Zeit kommt das, ne? Also man muss es wirklich, also ich meine gar nicht so schlecht Englisch zu sprechen, aber also ich habe es auf Englisch geguckt mit deutschen Untertiteln, weil selbst die Untertitel, what? Ja, weil es ist so ein bisschen wie Downton Abbey, nur halt auf Montana-Style, also du hast so die
ja,
Cowboys.
Ja, aber auch sehr männlich alles, also es geht ja immer darum, protect the family, protect the women und so. Also
ja, aber nee, du hast dort auch aber auch ein paar ganz toughe Ladies, okay. Also da ist es jetzt nicht so, dass du sagst, irgendwie ist es nur männergetrieben. Klar ist es also sehr stark männerlastig, aber die, sicher mal so, die Damen, die dort vorkommen, die sind jetzt keine zarten Jungfern. So. Und also was Gutes. Und also es ist halt sehr anders. Und es ist, wie gesagt, es ist so ein bisschen Downton Abbey, nur halt Montana-Style, weil du hast die Cowboys so als quasi die ja, Servants, Diener, die unten und oben hast du dann halt diese Rancher-Familie und alles komplett dysfunktional. Ich glaube, in jeder Folge sterben 2, 3 Leute, also wie die fliegen. Okay. Polizei, was ist das? Ach komm, Montana ist groß, leg ab irgendwie so, ne? Die ist sehr anders, sag ich mal. Es ist keine, in Deutschland würdest du dich schwer tun, das umzusetzen. Aber also ich liebe ja so ein bisschen Western und es ist ein riesiges Imperium. Also da gibt's ja noch zig Spin-offs, zum Teil sogar mit Helen Mirren und so. Also auch großartig besetzt.
Ja, stimmt. Ich glaube 1896 oder sowas.
Ja, genau. Ja, also da muss ich mich noch reinwühlen. Zu meinem großen Bedauern muss ich sagen, es gibt nur die ersten 3 Staffeln derzeit bei Netflix. Das hat
die
mich
anderen
so ein
sind bei Paramount Plus. Falls ihr den als Extra-Kanal auf Prime oder so habt, kann ich noch dazu sagen.
Yes, but I'm cheap.
Na, ich wollte nur sagen, weil hier sind bestimmt auch ein paar Star Trek-Hörer dabei und ja. Die haben den bestimmt gebucht, deswegen als kleiner Tipp.
Ja, also wie gesagt, es ist so ein bisschen Soap-Operesque meets Neo-Western und wie gesagt, irgendwann kannst du es nicht mehr hören, protect the family und so, aber es, wie gesagt, love to hate, ich folge da Wes Bentley, weil das ist eigentlich schon eine arme Sau, der da irgendwie sich durchsetzen muss und so, also er ist mein heimlicher Star, muss ich sagen, obwohl es glaube ich nicht so intendiert ist.
Ja, ich meine, Kevin Costner ist eigentlich ja das Zugpferd.
Kevin Costner ist das Zugpferd, definitiv. Also das merkst du auch von der Gravitas. Aber also es gibt auch andere Charaktere, denen man da gerne folgt. Und es gibt Landschaftsaufnahmen, die sind einfach mega. Also Montana ist sicherlich ein Fleckchen Erde, was ich irgendwann in meinem Leben auch mal besuchen möchte. Wirklich sehr schön.
Nichts gegen Montana, aber ich glaube, das Beste an Montana ist Yellowstone. Also, na gut, jetzt werden mich alle schlagen.
Du, keine Ahnung, also ich habe zu Montana nie eine Meinung gehabt, aber was ich da gesehen habe, fand ich saucool.
Ja, cool.
Und man lernt, wie man, das ist nicht, wie die Deutsche sagt, Utah, sondern Utah. Also ich kann es gar nicht richtig sagen. Also, man lernt auch sehr viel über Aussprache, das ist ganz cool.
You're doing it wrong, seit 30 Jahren oder so, ja, genau.
Ich weiß nicht, wie oft ich Utah jemals in meinem Leben sagen werde, aber ich habe es dort gelernt. Das war ganz interessant.
Ja, wunderbar. Also packe ich euch mit in die Links. Und ich habe eine royale Dokumentation für euch als Empfehlung. Nämlich in der ARD-Mediathek gibt es eine 4-teilige Dokumentation über König Carlos, Ex-König Carlos von Spanien.
Oha.
Ja, und also man kann sich's vorstellen, der war ja, aber hier geht's nicht nur um den einen finanziellen, großen finanziellen Skandal, der ihm ja vorgeworfen wird, sondern hier wird echt alles aufgerollt. Von diesem Jagdunfall, diesem ominösen, über seine Affären, ja. Also alles, alles, alles. Und das Ding heißt Juan Carlos, Liebe, Geld, Verrat. Es klingt so ein bisschen, und ganz ehrlich, das Bild dazu ist auch, das ist so eine Schattensilhouette von ihm, und da sind so Bilder reingelegt worden von ihm, seiner Geliebten und einer Krone und Geld und einer Yacht. Also es ist wirklich so ein bisschen, es hat so ein bisschen Denver-Clan-Vibes, aber ja, also vier Episoden ist echt sehr im Detail, also das ist schon sehr, sehr spannend. Das und wie gesagt, gratis in der ARD-Mediathek, da kann ich nur sagen, oder NDR in dem Fall, also kann ich nur sagen, yay. Und was ich euch noch ans Herz legen möchte, ist, wenn ihr sagt, schauen geht gerade nicht, aber hören kann ich, während ich irgendwie Auto fahre oder so, es gibt eine Serie, eine britische, die heißt Mrs. Sidhu Investigates. Mrs. Sidhu ist eine indische, eigentlich eine ähnliche, also eine Frau, eine Witwe, die ein Catering-Unternehmen hat, und die rutscht halt in so typische Murder-Mystery-Fälle rein. Im Grunde ist es Midsommar Murders, aber mit einem indischen Touch.
Okay,
und,
cool.
Und sehr, sehr Erfolg, also sehr, na, das wollte ich sagen, ja genau.
So, sorry.
Also sehr, sehr humorvoll und sehr unterhaltsam. Und zwar war das ursprünglich eine Hörspielserie, eine Original-Hörspielserie, die 2017, 2019 in der BBC 4 Radio gelaufen ist, und ich habe jetzt entdeckt, sie haben es nämlich komplett wieder reingestellt. Es gibt zwei Fälle, da kann man sich die alle komplett anhören, auch gratis aktuell. Jede Folge ist eine halbe Stunde und es sind immer pro Fall so 5 oder 6 Folgen. Das kann man schön runtersnacken, es ist englisch, aber man kann es wirklich ganz gut verstehen.
Ja.
Und also das stelle ich euch ein, da gibt es leider nur die 2 Fälle, ich hätte ja gern noch mehr gehabt. Und später, aufgrund des riesigen Erfolgs von diesem Hörspiel, ist das tatsächlich auch als Serie adaptiert worden. Die Serie kann man in Deutschland aktuell leider nirgends sehen. Man kann sie über Prime, kann man sie kaufen, aber leider, wie gesagt, nicht sehen. Und da möchte ich empfehlen, und zwar Mira Sühal, das ist die Schauspielerin, die das Hörspiel gemacht hat und die dann auch 1:1 übernommen worden ist in die Serie als Mrs. Sidhu, und die ist richtig, richtig toll. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu sehen über den BBC iPlayer oder euch zu kaufen, das lohnt sich. Aber es sind tatsächlich, was die Fälle angeht, die Fälle sind wirklich so klassisch Mörder, also Midsommar Mörder. Also es sind keine krassen Fälle oder so, aber der spezielle Touch ist halt echt Mira Sühl und die Tatsache, dass so das Ganze so ein bisschen indischen Flair hat, weil sie eben selbst natürlich Inderin ist und ihr Sohn ist noch involviert, und dann hat sie diesen Catering-Service mit indischem Essen und so, also das kommt so ein bisschen noch dazu, ja.
Hört sich gut an.
Also das Hörspiel auf jeden Fall gratis bei der BBC in der Mediathek. Das packe ich euch auch mit in die Shownotes. Und dann, liebe Leute, seid ihr für diese Woche versorgt mit allen neuen Infos, was die Königshäuser angeht. Und natürlich jetzt auch noch für eure Freizeit. Und ich sag, liebe Eva, danke dir für das Gespräch.
Ich sage mit Blick noch auf Yellowstone, howdy. Und
bis denn.
Bleibt uns gewogen. Ja?
Tschüss.
Bis dann.